In Richter Kapitel 6, die Verse 1 bis Kapitel 7 bis 14 zu behandeln. Was ich heute nicht behandle, ist dann ab 15. Und das müsst ihr euch so vorstellen, ich rede von einer Situation, die einfach dann aus einer schlechten Situation hervorgeht, wo etwas dann auch gut wird, wo wir dann eigentlich erst beim nächsten Mal dann in Gänze das Ergebnis bekommen, was da wirklich gut geworden ist und wie sich da Gott geoffenbart hat. Aber ein Weg zum bestimmten Highlight, möchte ich es mal so sagen, dann kann es ja jeder verstehen. Das ist ja immer schön, wenn man dann den Weg auch mal betrachtet, den Weg dorthin. Gell? Also Olympiade ist ja nur auch schön, wenn die Vorbereitungen gut sind. Ich möchte es jetzt nicht als Olympiade vergleichen, aber manchmal brauchen wir so Bilder, dass wir ein bisschen anders denken und sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg und gucken uns das an, wo das denn schön hinführt. So, wenn man mal gleich reinschaut, wir lesen dann noch Teile davon, aber ich brauche ein bisschen eine Hinführung. Dann haben wir in Richter 6, Vers 1, und wenn man ein bisschen weiter lässt, haben wir schon mal eine ganz negative Sache, denn da war Unruhe. Kann mir da vielleicht jemand was sagen, was das für eine Unruhe war?
In 6 oder wie?
So bei 6, ja. Mhm.
Der erste Satz.
Ja, kannst du den mal vorlesen?
Ja, und diese Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn.
Ja.
Wieder.
Genau, also wieder steht da. Und dann würde ich nochmal was suchen. Das fällt mir noch ein bisschen. Die waren böse, okay. Hattet ihr auch schon irgendwie Freunde oder so, die auch böse waren und so? Das war einmal, hat sich einmal ereignet und dann war es fertig, oder?
7 Jahre.
Ah ja, das war 7 Jahre. Wo steht das?
Die erste Satz.
Also, und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter. 7 Jahre lang war das. Wenn ihr mal hinterschauen wollt in der Karte, das macht er nebenher, das geht nebenher, das müssen wir ein bisschen lernen und üben, dass es nebenher geht. Dann kommen die Midianiter nicht vom Norden, sondern vom
Südosten.
Das ist ganz präzise, ja. So präzise wollte ich es jetzt gar nicht. Süden hätte man schon gereicht, aber sie kommen von unten her. Ihr müsst euch also vorstellen, das ist dann Israel, jetzt muss ich umdenken. Und dann kommen sie vom Südosten her. Okay, vom Süden kommen sie her. Und sie gehen rein in das Gebiet von Manasse. Das Gebiet von Manasse wird hier da von den Midianiter überfallen, mehr oder weniger. Und das geht 7 Jahre lang. Wenn ihr das Blatt noch nicht habt, wir haben in unserer Mitte einen ganz freundlichen Bruder, der wird euch das zur Verfügung stellen in Form einer Kopie. Und dann habt ihr während der Richterzeit einfach die Info, die ihr braucht, damit ihr das alles versteht. Hinter ist es ganz schön drauf mit der Jahreszahl und so. Ich habe das auch für meine Vorbereitung genommen. Und wenn ihr dann rechts schaut, dann ist das jetzt, wenn man der Richter als 0 anwendet, also die Zahl 0, der Josua mit 0 ansetzt, dann wären wir hier bei Gideon beim Richter Nummer 5. Oder wenn man 0 als 1 setzt, dann wäre es der Richter Nummer 6. Letztes Mal, wer hat die letzte Bibelstunde gehört? Ja, hört's nach, gell? Die könnt ihr auch nach meiner Bibelstunde nochmal nachhören. Ich bin froh, dass ich die nicht gehalten habe. Ich habe es auch demjenigen gesagt, der sie gehalten hat. Weil die war so hart, da war die Richterin, die Deborah, und die hat ihren Gegner mit einem Pfahl am Boden befestigt.
Nein, das war nicht die Deborah.
Ja.
War es nicht die Deborah?
Ja, nein, nein.
Wer war es denn?
Ja.
Ach so, das war dann die, also gut, ja. Die, ja. Ja, gut, danke. Auf jeden Fall eine Frau, die hat den da auf dem Boden befestigt. Wie und was, das müsst ihr dann selber nachlesen. Ich musste das nicht machen, da war ich nicht dran. Ich bin heute mit dem dran. So, das ist also Gideon, muss mal hier irgendwo vorkommen. Das habt ihr bis jetzt noch nicht gelesen. Aber Gideon kommt ja irgendwo vor, ich sag's euch mal, so ab Vers 11, da lest ihr von Gideon. Dann hast du das in diesem Abschnitt, gell, wo es dann heißt, ab Vers 11 und dann die Berufung. Ist es so? Oder ist es bei dir schon ganz am Anfang?
Ja,
das ist interessant. Okay. Das heißt, dann hört er jetzt von diesem Gideon und Gideon war ein Richter. Jetzt, wenn ihr Gideon hört, wir sind ja jetzt unter uns, wir sind ja also gut genährt mit der Bibel, wir sind ja auch fast gesättigt, sage ich mal. Da könnt ihr jeder Geschichte erzählen von Gideon, da brauche ich euch eigentlich ja nichts erzählen. Ja? Wenn ihr jetzt mal selber das überfliegt von also 6 Vers 1 bis 7 Vers 14. Ihr könnt es ja mal so ein bisschen überfliegen. Vielleicht tut einer am Anfang ein bisschen was, geschwind sich einlesen und in der Mitte oder am Schluss. Das macht er jetzt mal. Jeder mal für sich so ein paar Passagen, dass er denkt, jetzt fällt mir was zu Gideon ein. Oder er weiß es natürlich längstens und wird uns dann von dem berichten, was er von Gideon weiß in dieser Textpassage. Also wir machen es jetzt heute mal ganz anders. Ich frage euch, was ihr von Gideon wisst.
Der hat heimlich gedroschen. Also die Midianiter wollten ja immer die Ernte klauen und er hat sich sozusagen versucht, sein Getreide zu retten.
Also du bist jetzt schon ganz schnell, weil du hast ja gar nicht gelesen. Du willst uns das sagen, weil du das weißt. Er hat also gedroschen und heimlich, das stimmt auch. Und von den Feinden haben wir schon gehört, wer war das? Die haben also alles weggeputzt. Alles. Die haben das alles weggeraubt. Und ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Dreschen. Ja? Weil das ist mir zu wenig. Könntest du das Dreschen noch ein bisschen genauer beschreiben? Weil, gell, also manche dreschen ja auf dem Feld oder manche dreschen in der Scheune. Jetzt hier weiß ich nicht, wo der gedroschen hat. In einer Kelter hat er gedroschen. So, soll ich euch ganz ehrlich erzählen, was ich da davon halte, wenn ich lese, der Gideon hat in einer Kelter gedroschen. Soll ich euch das sagen? Wollt ihr das wissen? Ganz ehrlich, ich habe mir ganz ehrlich noch nie Gedanken drüber gemacht über eine Kälte. Da bin ich ganz ehrlich. Okay? Ich habe nur gewusst, und ich sage es euch mal, ich habe gewusst, der Gideon, der hat Weizen gedroschen in einer Kälte.
Aber Kälte wird ja eher auf dem Wein zugesprochen.
Nein, das ist ganz falsch. Kälte wird nur für den Wein zugesprochen. Du hast es verharmlost. Das ist vollkommen falsch. Kälter und Wein gehört zusammen, aber Kälter und Weizen, das geht überhaupt nicht. Ja? Aber Matthias, du hast dir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Und ich möchte euch fragen, ob ihr euch mal Gedanken drüber gemacht habt. Ja? Eher wahrscheinlich selten, aber vielleicht gibt es Ausnahmen.
Sehr umständlich wahrscheinlich, da drin zu
sein. So, jetzt, das ist wahrscheinlich umständlich, ja. Und ich habe mich jetzt nicht 2 Stunden lang über eine Kälte beschäftigt. Aber ich habe wenigstens angeschaut, wie früher eine Kälte ausgesehen hat. Da gibt es eigentlich zig Ausführungen. Es gibt eine Baumkälte und eine Felskälte und eine im Keller eine Kälte. Es gibt also tausendfach. Aber ich habe dann irgendwann mal aufgehört, weil ich habe gewusst, ich kann euch das gar nicht alles erzählen. Aber es war was Besonderes, dass er das gemacht hat. Da kommen wir später noch dazu. So, weiter was noch?
Die Frage ist, warum er es in der Kälte gemacht hat.
Das machen wir dann später.
Okay. War er nicht der Jüngste von seiner Familie?
Müsste eigentlich sein, ja. Müsste so sein, ja.
Meine Sippe ist die geringste und ich bin der Kleinste.
Also sagen wir klein, ja. Und gering steht auch da. Also ihr merkt, man kriegt ein bisschen was zusammen. Das, wir sind aber jetzt bei 10%. Da fällt noch ein Großteil.
Wolltest du um die Kälte oder wolltest du immer noch was anderes?
Nee, ich habe gesagt, er hat jetzt mit der Kälte angefangen, das ist ja zufällig. Mhm. Aber jeder kann ja was beitragen, was ihm da vielleicht wichtig ist.
Und dass der Gideon das anfangs abgelehnt hat, dass er von Gott berufen war, weil er als der Kleinste irgendwie.
Ja, also er war da nicht so ganz einig, gell?
Ja.
Ablehnung, okay. Ja. Und hat er irgendwie eine Bestätigung gebraucht?
Ja.
Jetzt kommen wir, was war das?
Mit dem Vlies.
Wie schreibt sich das, Vlies?
V.
Das schreibt sich mit V, gell? Wer das nicht glaubt, kann es in der Bibel lesen, schreibt sich tatsächlich mit V-L-I-E-S, Vlies. Das schreibt man heute noch so viel ich weiß.
Hier steht es halt so.
Nein, das ist so. Vlies mit V geschrieben. Was hat er da gemacht?
Er wollte, dass das trocken bleibt und drumherum nass als Zeichen. Mhm. Dass das so richtig ist.
Verstanden so. So genau will ich es eigentlich gar nicht wissen, weil das ist mir eigentlich fast egal, weil ich mir das nicht speichern kann. Aber das war ja dann so. Und dann, was hat er dann gemacht?
Und dann nochmal.
Und dann hat er es nochmal, er hat Gegenprobe. Der war also wissenschaftlich gut unterwegs und Gott hat die Wissenschaft auf den Kopf gestellt und hat ihm das gesagt. Übrigens, bei der jetzigen Predigt war das auch ein Thema. Habt ihr das gehört?
Ja, ja.
Genau. Gell? Da müsste man vielleicht über das Vlies auch noch reden, gell? Neuzeitlich. Aber ist jetzt nicht so wichtig. Also, wir sind noch nicht durch mit dem Kapitel, wir sind immer nur bei Kapitel 7, da könnten wir noch was machen. 7 und?
Der Engel des Herrn kommt zu
ihm. Ah, der Engel des Herrn, okay. Der Engel des Herrn. Das ist, das sticht ins Auge. Engel des Herrn, 11 habe ich jetzt. Engel des Herrn. Mhm. Mhm, gut.
Und
12. Ach, und 12. Ja, genau. Mhm. Richtig. Hat er da was Besonderes gemacht, der Gideon, gegenüber dem Engel?
Er hat mit ihm verhandelt.
Ja, und was noch? Er hat noch was gemacht.
Die meinen Ziegen.
Wo steht das, ja?
Das war das Brot, 19.
Genau, er hat mit ihm ein Festmahl gegessen, gell? Also, und Gideon ging hin und bereitete ein Ziegenböcklein zu, also das hat er mit guten Gewürze und so weiter und ungesäuertes Brot, und legte er in den Korb und goss die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus in die Terebinthe und legte es ihm vor. Und da ist was passiert, gell? Dann plötzlich kam Feuer vom Himmel und verzehrte das Fleisch, das ist der Vers 21. Ja, das ist jetzt Gideon. Aber wir sind noch nicht durch. Jetzt geht mal ein bisschen in 7. Da ist auch noch ein bisschen was. Kommt vom Stab, ja. Da werden zum ersten Mal eigentlich in der Bibel Hunde erwähnt. Das habe ich als Kind, habe ich das ganz oft gelesen. Ich habe es auch versucht. Und zwar habe ich versucht, ob ich wie ein Hund das Wasser trinke. Ja, macht es jetzt, gell? Also das waren, ich glaube, 300 Mann und die haben das Wasser geleckt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber die sind auch schon auf ihre Knie gegangen und haben das Wasser so raus, aus dem Wasser raus.
Aus der Hand haben sie es geleckt.
Ich glaube, es ist gerade umgekehrt, aber ich lasse mich gern da korrigieren.
7,6, da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund...
Ah, von der Hand.
100 Mann.
Genau.
Das übrige Volk war auf die Knie gefallen, um Wasser zu
trinken. Und direkt, ja.
Also ich finde, 6 und 7 ist voll mit... Forderungen von Gideon nach Zeichen. Da hat er von dem Engel des Herrn Zeichen gefordert. Einmal mit dem Vlies, dass es so nicht nass sein soll, damit er andersrum nicht nass sein soll. Und dann war das alles so. Dann hat der Engel von dem Opfer verlangt. Das wurde dann, die haben miteinander gegessen, das ist ja dann im Feuer aufgegangen. Und dann hat er ihn quasi in den Krieg geschickt. Gideon wollte es auch nicht. Verstehe ich auch. Und dann waren so viele Krieger, obwohl die Midianiter ja noch viel mehr waren, die dann aussortieren sollen, am Ende blieben noch die 300 übrig. Dann wird es auch noch sehr spannend, wie die Midianiter dann besiegt haben.
Ja. Wenn er dann weitergeht, da ab Vers 9 und 14, da ist es ja dann so, dass in das Lager reingeht, er und ich denke dann noch ein Weggefährte, und dann heißt es irgendwo am Schluss, da war es Vers 12, die Midianiter aber und die Amalekiter und alle Söhne des Ostens waren in die Ebenen gefahren wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamelen waren vor Menge nicht zu zählen wie das Sand am Ufer des Meeres. Das hast ja du gesagt. Und als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer dem anderen einen Traum und er sprach, siehe, ich habe einen Traum gehabt und siehe, ein Leib Gerstenbrot wälzte sich zum Lager der Midianiter. Und als er an die Zelte kam, schlug er sie und warf sie nieder, sodass sie umstürzten und so weiter. Also da wird es dann beschrieben. Aber die sind ja da in dieses Lager reingegangen. Und dann hört es aber auch auf. Gell? Und dann kommt 15. Und das ist bei mir jetzt überschrieben, der Kampf gegen die Midianiter. Das werden wir dann beim nächsten Mal dann sehen. Die ganze Heeresmacht, wie hier dann diese zunächst 300 Mann und ich denke, dann sind es nachher wahrscheinlich nur noch 100, die dann das ganze Heer mit Gottes Hilfe besiegen. Ja, also wir können das heute Abend jetzt nicht alles lesen, das wäre einfach zu viel. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, zu Hause das dann nochmal als Hausaufgabe zu lesen oder als Hausarbeit. Kann man das ja nachlesen und dann auch nochmal nachhören. Das ist dann möglich. Also gehen wir nochmal zum Anfang. Vers 1. Und die Kinder Israel taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter. 7 Jahre lang. Und dann, wie lang Ruhe ist, das ist dann hier, es kommt auch mal vor, dann 40 Jahre. Gell? 40 Jahre ist Ruhe. Wenn er die Tabelle mal zusammenfasst, ist interessant gemacht. 134 Jahre sind gesamt Krieg, Unruhe. Und 336, so 1:4, schätze ich mal, ist dann Frieden. Also hier, und was auch interessant ist, hier ist es ja dieser Stamm Manasse, der hier in Mitleidenschaft gezogen wird. Und wir sehen ja, im Vorfeld war es schon der Ephraim, Juda, Benjamin und jetzt ist Manasse dran. Das ist halt so. Also das ganze Volk wird mehr oder weniger von den Feinden durchsiebt. Und dann Vers 3 gleich. Ich mache jetzt ein bisschen Sprünge. Müsst halt zuhören oder mal melden, wenn er nicht mitkommt. Vers 3. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens gegen sie herauf und sie lagerten sich gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes bis hin nach Gaza und ließen kein Lebensmittel übrig in Israel. Auch keine Schafe, keine Rinder und keine Esel. Also sieht man, die machen alles platt, keine Überlebenschance, keine Chance. Dann geht es mal so ein bisschen durch und jetzt müsste eigentlich dann irgendwo kommen, Vers 8, da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israel, der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller derer, die euch bedrängten und ich habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. So, jetzt plötzlich kippt es. Ich kann euch das nicht beantworten, warum Gott das jetzt hier macht. Ich weiß es nicht. Wir dürfen uns das fragen. Gott ist gnädig, Gott erbarmt sich. Und Vers 10, und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Soweit mal. Und jetzt kommt Vers 11 und der Engel des Herrn. Das haben wir, denke ich, in der Bibelstunde schon mal gehört. Das ist gern einfach auch etwas, wo man an Christus denken darf, in dem Sinne, dass hier eine Christophanie vorliegt. Der Engel des Herrn ist ein Engel. Wir haben im Alten Testament Engel, die sprechen. Aber wir müssen schon auch darüber denken, dass Jesus hier sprechen könnte oder Jesus hier sein könnte. Auf jeden Fall ist es hier, er setzt sich zu diesem Gideon und der droht Schweizen in der Kelter. Jetzt kommt dieser Ausdruck. Und dieser Kelter bedeutet, normalerweise war das immer so, dass gedroschen wurde. In der Regel ist es auch so, dass der Drusch vor der Kelter kommt. Also Weizen wird vor Trauben reif. Das ist ja vom Prozess her dann in Ordnung, aber das ist unüblich. Gedroschen wird normalerweise bei einer Scheune. Und der Scheune ist normalerweise immer ein Stückchen hochgelagert oder ein bisschen ausgesetzt dem Wind, damit, wenn man drischt, dass dann die Spreu sich auch vom Weizen trennt. Und das ist dann immer staubige Angelegenheit. Und immer, wenn man sieht, irgendwo, das habt ihr vielleicht auch schon mal bemerkt, wenn es irgendwo staubt, ja, da ist was. Da brennt es entweder oder da ist gerade ein Wüstenrennen, da springen Pferde rum oder irgendwas ist da, eine Aktion. Und das hätten die Midianiter ja auch gesehen. Das wäre offiziell gewesen, dass da wieder welche dreschen. Und was wäre dann passiert? Beim Drusch, die hätten die Körner gehabt und die hätten sich das alles abgeholt, was da jetzt gedroschen war und hätten sich bedankt. Okay. Und so haben sie sich in der Kelter zurückgezogen, oder zumindest wird von ihm gesprochen. Und dieser Mann, dieser Gideon, hat sich diesen Mut rausgenommen und gesagt, so, was für Trauben gut ist, das muss für Weizen auch gut sein. Oder für Weizen noch viel besser. Und dann hat er den Weizen in dieser Kälte gedroschen. Und die Kälte war in der Regel einfach im Verlies, am Fels. Da war es einfach geschützt. Das war ja ein Bassin sozusagen, weil da ist ja die Flüssigkeit, die Trauben mussten ja gepresst werden. Und dann hat sich die Flüssigkeit unten gesammelt und dann haben wir sie mit Trichter haben es zusammenführen lassen. Hast du da so ein Bild vielleicht, gedanklich von Israel her, von Ausgrabungen? Also ich weiß, dass der Tim welche hat. Da gibt es so Kälter, die also offen sind letztendlich. Und wo man dann sieht, das ist wie so ein Trichter, wo das dann zusammenläuft und dann haben sie dann diese Gefäße drunter gestellt. Also das haben wir tatsächlich so gebaut. Meistens ein bisschen in Stufen, sodass man das dann machen konnte. Ja. Heute ist ja Kälter was ganz anderes in der Neuzeit. Gell? Das ist ja eine Presse, eine Traubenpresse letztendlich, die dann außenrum so einen Mantel hat, der offen ist und dann kann die Flüssigkeit rauslaufen.
Also im Vers 2 steht ja, dass die Israeliten durch die starke Bedrängung sich Felsen gemacht haben, Höhlen, wo halt unzugänglich waren und wahrscheinlich da vielleicht auch eine Kälte reingemacht haben, dass sie da einfach geschützter ihre Sachen machen können, wo die nicht so schnell hinkommen, wie jetzt auf der Ebene.
Mir war es auch schon so, als ich im Donautal schon war, da könnt ihr ja mal laufen, so, das ist irgendwo so Donau, aufwärts, was ist das da? Gutenstein, nicht so weit nicht. Da sind auch solche Höhlen. Und man weiß ganz genau, die wurden nur gemacht im Zusammenhang mit Verfolgung oder Bedrängnis. Das ist also oft so, dass Höhlen oft in Bedrängnis, ich habe das auch dann so zur Kenntnis genommen, mich hat es auch beeindruckt. Leute haben sich da wirklich Löcher gegraben. Also gell, den Gedanke muss man so stellen. Die waren wirklich bedrängt und konnten sich dann zurückziehen in die Höhle, wie dann eine Verteidigung ausgesehen hat. Ja, du ziehst dich halt zurück und willst dich verstecken. Gell? In deiner Höhle. So war ja auch der König, später dann der Saul, der ist ja dann auch zurück, beziehungsweise zuerst der David hat sich ja dann versteckt, mehr oder weniger auch in den Bergklüften. Und der Saul hat ihn ja dann gesucht und der war ja dann auch in der Höhle. Also das sind dann schon auch so Situationen, wo man sich dann natürlicherseits oder eben auch künstlich solche Höhle dann gemacht hat. So, da heißt der Kleinste, das habt ihr ja gesagt, oder der Jüngste vielleicht, da müssen wir halt gucken, was ist da die Wortbedeutung, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das war der Vers 15, muss es da stehen. Er sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse. Und ich bin der Kleinste im Haus meines Vaters. Also er ist irgendwie so zurückhaltend, ist auch verständlich. Wie soll er überhaupt als der Geringste hier diese große Verantwortung übernehmen, dass er hier das Volk führen soll? Und dann ist aber ein Wortlaut hier, Vers 17. Er aber sprach zu ihm, wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Das Zeichen. Darf ich gleich vorgreifen? Das Vlies. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Das Vlies, das er erbeten hat vor Gott, das ist in Erfüllung gegangen. Und Gott musste ihm das zeigen. Gott musste ihm das zeigen. Und ich stelle mir schon jetzt auch die Frage neuzeitlich, das ist jetzt für mich nicht kritisch von der Predigt her, was wir bei der letzten Predigt gehört haben. Sondern ich lehne mich so weit raus, dass ich sage, habt ihr persönlich etwas, wo, wenn ihr einfach etwas seht, was ihr als Aufgabe habt von Gott oder Möglichkeit, dass ihr dann Gott um was bittet, ein Vlies, ja, das ist bei mir oft so, dass ich sage, Herr, zeig mir doch von der Schrift, was ich tun soll. Oder im Gebet, dass mein Geist dann einfach bewegt wird und dass ich dann merke, der Herr redet zu mir. Oder durch ein Zeichen, das kann gut sein. Und ich lasse das auch so stehen. Und wer heute zu mir kommt als Christ und sagt, er hat für sich einfach ein Vlies ausgelegt, das muss ja jetzt nicht der Schaffell sein oder so, aber der hat für sich das Zeichen ausgelegt, das glaube ich. Ja? Das stelle ich jetzt nicht in Frage. Es gibt aber auch Geschwister, die machen das überhaupt nicht. Aber hier steht auch gar nicht drin, dass man das machen soll. Aber er hat es gemacht. Und das wurde ihm auch die Bestätigung dann. Dann hat er Bestätigung bekommen im Vers 21. Das war ja dann auch mit diesem Ziegenböcklein, wo er geschlachtet hat. Vers 19, man sieht sofort seine Handlung. Ich bin zu schnell. Vers 19 zuerst. Und Gideon ging hin und bereitete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuertes Brot von einem Epha Mehl. Das Fleisch legte er in einen Korb und goss die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus und in die Terebinte und legte es ihm vor. Also, ich will jetzt nicht unbedingt das deuten, dass er ihm Opfer gebracht hat. Ich sehe es eher von dem Gedanke her, er wollte einfach ihm ein Gastmahl bieten. Aber dieser Engel hat etwas ganz anderes gemacht und er hat dann ab Vers 21, da streckte der Engel des Herrn die Spitze des Stabes aus, den er in der Hand hatte und berührte damit das Fleisch und das ungesäuerte Brot, da stieg Feuer auf von dem Felsen und verzehrte das Fleisch. Also es soll uns mal passieren, oder? Also die Frage ist ja, Gott hat einen Auftrag für ihn, er hat auch die Vision, was er machen soll, er stellt die Frage und Gott reagiert so. Also ich kenne nochmal im Alten Testament eine Person, wo Gott eigentlich durch Feuer zu ihm gesprochen hat. Kennt ihr die Person auch? Ja. Und er hat zu ihm gesagt, du musst jetzt deine Schuhe ausziehen. Gell? Und dann hat er ihm den Auftrag erteilt. Ich bin der, ich bin. Also das sind lauter so Parallele, wo ich sagen muss, da redet Gott wirklich auch zu uns heute. Und dann der Vers 23 ist interessant. Wer kann uns den mal vorlesen?
Doch Jahwe sagte zu ihm, Shalom, beruhige dich, hab keine Angst, du musst nicht sterben.
Okay, warum sagt er das? Warum sagt er, du musst nicht sterben?
Wahrscheinlich, weil Gott so heilig ist, denke ich, da hat er sich mit Sicherheit gefürchtet.
Also gell, für uns...
In Verbindung, wenn Gott so ein Auftreten hat, dass er sich so zeigt.
Wenn mir doch das erfahren würde, da kommt dieses Feuer... Wie würde mir da reagieren? Das ist ja was Übernatürliches. Und eigentlich musste er denken, ich habe jetzt Gott gesehen. Gott hat mich irgendwo berührt, es muss was passieren. Und er tröstet ihn und sagt, nee, du brauchst keine Sorge haben. Friede sei mit dir. Also Shalom, müsste ich da jetzt lesen. Wirklich, Shalom. Und das liest er dann hier. So, und jetzt passiert was. Jetzt sieht man die Gesinnung von Gideon. Die sieht man hier, in 24. Was macht er? Und das kennen wir ja eigentlich, von Männern Gottes. Wenn sie Offenbarung Gottes hatten und hatten diesen Kontakt zu ihm, dann offenbart sich Gott und die Menschen reagieren. Er baut ihm einen Altar. Und er sagt, der Herr ist Friede. Der Herr ist Friede, das heißt, bedeutet Jahwe Shalom. Ich weiß jetzt nicht, ob das geografisch, glaube ich, kann es nicht sein. Da müsste ich mal der Benjamin fragen, ob es sein könnte, ob das Jerusalem sein könnte. Kann es nicht sein. Wir sind ja ganz südlich, gell? Nee,
nördlich.
Ist es nördlich?
Irgendwo beim See Genezareth.
Zwischen See Genezareth und Samaria.
Okay. Gut, und er reagiert dann, er macht dann einiges, dann reißt er die Baals-Altare nieder, das macht er bei Nacht und Nebel und irgendwo. Wenn man sich mit dem Gideon ein bisschen beschäftigt, da kommen manchmal so Gedanken von Bibelkritikern und so weiter, wo es heißt, er war schüchtern, er war ein bisschen zurückhaltend. Also ich kann das so eigentlich nicht bestätigen. Wenn wir diese Passage so lesen, muss ich sagen, der Mann, der hat sich den Mut gefasst, in die Kälte zu gehen, Weizen zu dreschen. Dann hat er den Altar gebaut, dann hat er sich aufgemacht, bei Nacht in das Lager einzugehen. Dann hat er von Gott erbeten, dass es ein klarer Auftrag ist. Und hat eine ganz klare Botschaft gehört von Gott. Und er hat gewusst, dass er von Gott jetzt da ausersehen ist. Und das macht er auch. Also so geht er auch ein für mich. Ich möchte es jetzt mal so lassen und ich freue mich schon drauf auf der Vers 15, wie das dann weitergeht. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, es geht hier eigentlich um die Überschrift, die uns Elisabeth vorgelesen hat. Würdest du uns die Überschrift nochmal vorlesen, Elisabeth?
Gideons Berufung.
Genau, einfach nur Gideons Berufung. Gell? In manchen anderen Bibeln kommt es ein bisschen später. Da kommt es vielleicht, bei mir kommt es erst in Vers 11. Bei manchen steht gar keine Überschrift da, aber ich möchte auf die Berufung eingehen. Und wenn wir das jetzt ganz persönlich nehmen, frag doch du dich selber, was hast du für eine Berufung? Ich frage mich immer wieder, was ist meine persönliche Berufung? Und das ist bei mir auch so, dass das nicht statisch ist. Und ich glaube, bei dir ist es auch nicht statisch. Weil statisch wäre, du bist immer gleich. Du bist immer gleich jung oder gleich alt oder so. Ich glaube, dass Gott einfach auch da barmherzig ist mit uns selber und sagt, du, das ist jetzt deine Aufgabe, das ist jetzt für dich zugeschnitten. Im Neuen Testament, da würde ich mich jetzt gern fragen heute Abend, und die Frage stelle ich euch dann auch, was denkt ihr, welcher Mensch zur Zeit Jesu hatte eigentlich eine Berufung bekommen? Im Sinne von eine Aufforderung, dass er mit Jesus was macht.
Paulus hätte jetzt schon
gesagt. Ja, bei Paulus war so irgendwo, was war da, das Stürzen vom Pferd.
Vom Pferd
und dann wieder das Aufstehen und dann die Berufung. Gut, Paulus, okay.
Petrus.
Was war es bei Petrus?
Weide meine Lämmer.
Ganz klare Berufung. Er hat ihn zuerst mal gefragt, ob er ihn liebt und so weiter. Und dann hat er ihm den klaren Auftrag gegeben. Das sind nicht alle, oder? Müssen mehr sein. Versuchen wir es. Wir sind jetzt ein paar Mal, kriegen ein bisschen was zusammen.
Die ganze Jünger.
Da müssen wir, das möchte ich ein bisschen detaillierter. Das ist mir zu pauschal.
Also Johannes sagte, pass auf meine Mutter auf, sozusagen.
Also ich finde es jetzt so spannend, weil ich muss ja das alles gar nicht vorbereiten, wie er das alles liefert. Und die Person habe ich gar nicht vorbereitet. Gut, aber Johannes, da sind wir uns einig, gell? Schön. Ja, wer noch? Aber wir gehen mal auf, also Johannes ist ein Jünger, gell?
Und bevor Jesus da war, wo jetzt der Johannes der Täufer, der hat doch eigentlich seine Berufung, war einfach von Gott
weiterzuerzählen, ja?
Und ihm den Weg vorzubereiten und immer nur wieder auf Jesus hinzuweisen. Das war ja auch eine Berufung.
Johannes der Täufer. Ja. Das ist ein Neues Testament, stimmt. Er war so der Übergang, gell? Vom Alten Testament ins Neue. Ja? Sind wir einverstanden? Super. Jetzt haben wir schon vier. Wir müssen nochmal bei mir jünger bleiben. Ich brauche natürlich einen, gell? Der muss jetzt eigentlich kommen. Geht es heute ein bisschen länger. Hat Jesus Jünger direkt angesprochen und ihnen einen Auftrag erteilt?
Ich weiß nicht, das ist für dich ein bisschen komisch, aber er hat ja zum Judas gesagt, was du tun musst, tue, das tu.
Ja, das ist jetzt halt im Sinne von, ja, Klammer, das ist jetzt halt negativ belegt, gell?
Matthäus,
was denkst du da?
Als Zöllner, er war ja Zöllner. Dann hat er das alles stehen lassen, das
ist die Marke. Das muss man schon klären, ich habe das noch nicht richtig verstanden. Wer ist Matthäus?
Matthäus der Jünger, oder?
Matthäus der Jünger. Aha. Okay. Könnt ihr mitgehen, oder? Okay, gehen wir mit. Okay, also Matthäus der Jünger, ja, gut.
Er saß am Zoll und Jesus hat ihn gerufen.
Na, war er Zöllner?
Ja,
gucken wir uns doch das mal an. Jetzt sind wir bei 5. Das hast du gemeint mit Jünger. Wir gucken uns den Matthäus mal an. Ne? Also. Jetzt gucken wir mal, wo der Matthäus vorkommt. Da schlagen wir doch mal auf in Matthäus. Matthäus Kapitel 9. Darfst du das gerade lesen, Stefan? Matthäus Kapitel 9, Vers 9. Das kann man sich eigentlich gut merken.
Berufung des Matthäus. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstelle sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm folgende nach. Und er stand auf und folgte ihm nach.
Gut, soweit mal. Also, gell, ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen darf, aber wir haben doch heute von einer Berufung schon mal gehört, beim Gideon. Und bei dir hieß es ja, die Berufung von Gideon. Und ich glaube, ich habe es mir jetzt leicht gemacht, wenn ich einfach mal geschaut habe von der Überschrift her, die Berufung von Matthäus. Gell? Und du hast uns ja da einfach auch schon den Gedanke gebracht, Matthäus ist Apostel, Jesu Christi. Er ist ein Jünger. Er ist ein Zeitzeuge. Und Jesus hat ihn hier berufen. Was hat er zu ihm gesagt? Ja, das ist die Berufung. Das ist die Berufung. Ja? Also, ich sage mal, das ist doch toll, oder? Das ist die Berufung. Folge du mir nach. Und was der Matthäus dann gemacht hat, das müsste man noch ein bisschen zusammentragen. Vielleicht komme ich vom Ende her. Höchstwahrscheinlich hat nur ein Jünger das Märtyrertum eigentlich gedanklich überlebt. Aber Johannes, der auf dieser Verbannungsinsel war, er hat es eigentlich auch nicht überlebt, weil er war ja auch verbannt und hat keinen Kontakt mehr zu Geschwistern gehabt irgendwo. Er musste die Zeit auch aushalten. Aber so sind alle dem Märtyrertod gestorben. Auch Matthäus ist im Märtyrertod gestorben. Also kirchengeschichtlich ist es vielleicht eventuell so, dass er am Schluss sogar beim Gottesdienst wahrscheinlich erstochen worden ist. Aber gell, über diese Kirchengeschichte, da müssen wir einfach ein bisschen ein Fragezeichen machen. Oder beim Andreas Kreuz, das wisst ihr ja auch, im Zusammenhang mit umgekehrt mehr oder weniger gekreuzigt zu sein. Aber wir wissen einfach von vielen Aposteln, die haben diese Leidensgeschichte hinter sich. Aber der Matthäus hat in ganz besonderer Weise als Jünger Jesu hier einen großen Dienst getan. Und eines seiner größten Dienste ist natürlich die Möglichkeit zu schaffen, dass wir zusätzlich von ihm das Evangelium haben. Matthäus war Berichterstatter oder vielleicht auch noch teilweise ein Schreiber vom Matthäus-Evangelium. Müssen wir uns einfach noch mehr fragen, wie eine Berufung aussehen muss? Ja, vielleicht im Einzelnen. Aber auf jeden Fall ist bei Matthäus was passiert. Vom Text her bleiben wir da noch kurz ein bisschen dabei. Da sagt er gleich, und er stand auf und folgte ihm nach. Das hast du noch gelesen, gell? Ich denke, du hast gelesen, ja. Er hat gar nicht lang gezögert, weil er kannte die Begebenheiten mit Jesus. Er war von Kapernaum und hat vieles erlebt. Da heißt es ja mal, und Jesus heilte alle Kranken, heißt es da mal. Als er da Wunder getan hat. Und dann geht es aber weiter, Vers 10, habt ihr es noch? Also Matthäus Kapitel 9, Vers 10. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Liebe Geschwister, erst wo ich das jetzt nochmal neu gelesen habe, ist mir bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet hat, wo Jesus mit Zöllnern Kontakt bekommen hat. Versteht ihr, warum Jesus gekreuzigt worden ist? Weil er was getan hat, was in Israel überhaupt nicht möglich war. Das kann doch nicht sein, dass Zöllner zu Tische sind bei Jesus. Und da heißt es im Wortlaut her, überprüft es, ob es stimmt, er saß mit Zöllnern und Sündern gleichermaßen zu Tisch. Das geht doch überhaupt nicht. Das war ja dieser Dorn im Auge. Dieser Dorn. Aber der Matthäus selber hat in seiner Berufung komplett auch alles auf den Kopf gestellt, was er bisher getan hat. Und er war bestimmt ganz notwendig. Benjamin, das ist jetzt meine Frage, vielleicht kannst du beantworten. Ich habe mich einfach auch schon belesen in dem Sinn, dass er höchstwahrscheinlich die Matthäus-Evangelium in Hebräisch geschrieben hat. Habe ich schon gehört. Ja? Könnte ich mir aber auch bei ihm vorstellen, weil er Zöllner war und weil er einfach auch eine Hochbildung hatte, so wie Paulus auch. Ich weiß es jetzt nicht, man hat es dann aramäisch übersetzt. Gell? Aber er ist zugleich jemand geworden, der Matthäus, der ein Bindeglied war, von der Klasse der Hebräer auch zu den Christen, war er ein Bindeglied. Und Matthäus-Evangelium habe ich schon ganz oft gelesen, einfach in dem Sinn, wer war Jesus Christus? Wahrer Mensch und wahrer Gott. Er zeigt hier einfach die menschliche Schiene von Jesus hier. Er ist hier schon einzigartig, wie der Matthäus hier einfach auch drauf eingeht. Ich kann euch die Frage nicht beantworten, ob die Ausbildung von Zöllner früher auch war wie heute. Ich kann euch das nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Aber ein Zöllner ist mir nicht einfach so geworden, sondern da hat man schon auch Qualifikation gebraucht und dann auch für die Römer dann die Steuern einzutreiben. Ich denke, er hat irgendwo eine gewisse Schule hinter sich. Und vielleicht war er auch ein besonderer Mensch, aber Jesus hat ihn hier ganz besonders in den Dienst gestellt. Dann wird Matthäus eigentlich dann als, oder er kommt eigentlich woanders her, vom Begriff her, vom Namen her. Und zwar, er ist auch bekannt als Levi und Levi als Sohn des Alpheus. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das könnt ihr mal in Markus 2 aufschlagen. Markus 2, Vers 13. Vielleicht kann es jemand vorlesen. Markus 2, Vers 13 und 14.
Und er ging wieder hinaus an das Meer, und alles Volk kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach.
Genau, so weit. Also es geht hier ein mit diesem Namen Levi, aber das müssen wir einfach ähnlich sehen, auch wie Paulus und Saulus. Da haben wir auch keine Schwierigkeiten. Gell? Aus Saulus wurde Paulus, viele wurden dann umgenannt und Levi wurde Matthäus. Weiß jemand, was Matthäus heißt, was es bedeutet? Könnte es sein, dass es jemand von euch weiß, von den Namen her? Matthäus ist ähnlich wie Matthias, ist eigentlich so der gleiche Stamm vom Name her, und das heißt Geschenk Gottes. Ja. Also, und dass hier Matthäus als Geschenk Gottes bezeichnet wird, ich glaube, da hat jeder die Zustimmung. Und dann, was auch schön ist, und das kommt so ein bisschen an einen anderen Zöllner, es gibt ja nochmal einen Zöllner, Zachäus. Oder? Der Zachäus, genau. An den musste ich nämlich denken. Was hat der Zachäus gemacht, als er Jesus gesehen hat?
Schnell runter vom Maulbeerbaum.
Ja, und was hat dann Jesus zu ihm gesagt?
Komm mal runter, ich muss heute
eingehen. Genau, also Jesus hat sich selber eingeladen, aber dann ist was mit dem Zachäus passiert.
Er hat erkannt, dass er die Leute betrogen hat.
Richtig, genau. Und er hat eigentlich diese Einladung angenommen und hat ein Gastmahl bereitet. Und das Gleiche sehen wir beim Levi. Und das Gastmahl, das haben wir beim Levi. Danke jetzt für den Einschub, dass du von Matthäus gesprochen hast. Und jetzt schließt sich der Kreis. Lukas 5, Vers 29. Da heißt es, Lukas 5, Vers 29. Das ist also dieser besagte Levi, oder also Matthäus. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihm hielten, bei Tisch. Das ist also schön geschrieben. Wir hatten so eine schöne Übersetzung. Ich glaube, du hast noch ein bisschen andere. Du durftest das noch vorlesen. Ja, lese mal vor, der 29.
Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus, und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch.
Ja, okay, also das wurde weiter erklärt. Gell? Das ist also wirklich eine schöne Begebenheit. Er geht eigentlich gleich seiner Berufung nach. Er sagt, also ich weiß jetzt von Christus, der hat mich eingeladen, ich soll ihm nachfolgen, das mache ich jetzt. Ich habe von ihm schon so viel gehört und jetzt lade ich alle meine Zöllner, also Mitzöllner ein. Also der hat jetzt nicht gesagt, hey, bleib weg, ich muss jetzt allein sein mit Jesus, sondern er hat sie mit reingenommen. Das heißt, dem war klar, Jesus hat mich gesund gemacht, er hat mich befreit, ja, von dieser Bedrängnis von Satan. Er hat mich befreit und das möchte ich anderen weitergeben. Ist das eine Berufung? Also, bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Also, Berufung ist schon, wenn ich weiß, ich habe einen Platz am Leib Christi und tue das, was eigentlich der Christ tut oder die Christin. Das ist die Berufung. der Berufung würdig zu wandeln. Heißt mal im Wort. Und es ist doch schön, wenn man von dem Gedanke jetzt eigentlich umgeht, wir sind wirklich am Dreschen, am Arbeiten, also wie der Gideon, bloß sind wir jetzt ein paar tausend Jahre später, aber es ist immer noch das gleiche Werk. Man macht es für den Herrn. Und wisst ihr, was ich am Sonntag gelernt habe? Am Sonntag war es, glaube ich, so vom Gedanke her, ich denke, es war wahrscheinlich der Sonntag, damit Gott verherrlicht wird. Gott muss verherrlicht sein. Das ist das Thema. Also ich fasse nochmal zusammen. Von dem Gideon können wir ganz viel lernen, indem er zwar ein geringer ist, ein kleiner, unbedeutsam, aber Gott ihn erkannt hat. Nämlich mit einer Auszeichnung, die einzigartig ist. Und die kommt nicht aus ihm heraus, sondern Gott segnet ihn. Er gibt ihm eine besondere Möglichkeit zu wirken und er trägt ihn auch durch. Und ist das entfernt von uns? Ist das so weit weg von uns? Wenn das bei diesem Matthäus möglich war, Jesus nachzufolgen, dann muss doch das bei uns auch möglich sein. Und das ist auch das, was wir unseren Mitbewohnern und einfach mitsagen dürfen. Und das ist auch das Gebet, wo wir führen dürfen, für unsere anderen einzutreten. Mein Anliegen ist es auch. Und euer ist es auch. Und das ist unsere Sendung. Vielen Dank für euer Mitmachen.
Ich würde gerne noch schön, also interessant finde ich es halt, diese Berufung. Also der Engel kommt und sagt ihm, du tapferer Held. Also ich glaube, Gideon hat noch nicht erkannt, dass das der Engel des Herrn ist, weil er ihm dann sagt, ach mein Herr, wo ist denn Gott? Wo sind die großen Taten? Also er wirft erstmal, macht erstmal einen Vorwurf. Wo ist Gott? Wir sind in der Patsche, uns geht schlecht. Und wo ist eigentlich Gott? Wo sind seine großen Gnadentaten? Wenn er jetzt sozusagen die Stelle aus Mose wüsste, Segen und Fluch, wenn wir den ersten Vers lesen, sind sie ja abgeirrt und haben wieder Götzendienst getrieben. Also war klar, dass Gott sie nach Mose bestraft. Also das hat er auch nicht gewusst. Dann macht er das Böcklein, also wie du gemeint hast, dass er ihn als Gast sieht und ihn versorgen will. Und erst dann erkennt, als das mit Feuer aufgeht, dass das wahrscheinlich Gott ist und dann diese Angst hat, oh, ich habe Gott gesehen und dementsprechend mit ihm gesprochen. Also Gott führt ihn erstmal hin, dass er bereit ist, auch die Berufung anzunehmen. Also erst, der war von Anfang an nicht gleich sozusagen bereit, das anzunehmen. Und er musste ihn auch erstmal vorbereiten. Aber es ist auch für uns tröstlich, ich kann Gott auch mal was sagen, was mich stört. Und Gott erträgt es, also kann das aushalten.